Man will feiern, dass neue Leute zur Gemeinde dazugestoßen sind. Ein Partyservice ist beauftragt worden, damit wirklich keine und keiner in der Küche rödeln muss. Der Gemeinderaum ist festlich geschmückt, die Tische sind gedeckt. Um 18 Uhr soll die Feier beginnen. Schnell füllt sich der Raum. Alle Plätze sind besetzt. Das Buffet wird eröffnet. Die Platten leeren sich. Gegen 20.30 Uhr kommen zwei, die bis 20 Uhr im Supermarkt an der Kasse gesessen haben. Sie haben sich den ganzen Tag auf dieses Beisammensein gefreut. Die eine ist vor kurzem zum Glauben gekommen. Sie ist gerührt, dass man auch wegen ihr dieses Fest angesetzt hat. Doch als sie den Raum betreten, sind alle Plätze schon besetzt. Eilig werden noch zwei Gedecke und zwei Stühle dazwischen geschoben. Und als sie das Buffet in Augenschein nehmen, stellen sie fest, dass sämtliche Vorspeisen abgeräumt sind, sich nur noch ein paar zerfledderte Salatblätter auf den Platten befinden. Vom Hauptgang ist noch Reis und Soße übrig, die Schnitzel sind alle. Und rote Grütze gibt es nur noch ohne Vanillesoße. Sie sind enttäuscht, vielleicht sogar ein bisschen verärgert. Schließlich wusste ihr Hauskreis, dass sie erst später kommen würden. Aber sie schlucken den Ärger runter. Reis mit Soße ist schließlich besser als gar nichts. Eine Kollegin von Ihnen, die heute Frühschicht hatte, bekommt das mit. Sie nimmt sich vor, mit den Verantwortlichen zu reden. Es kann doch nicht sein, dass man die beiden Frauen übersieht, wo doch wegen einer auch dieses Fest gefeiert wird. So oder ähnlich könnte es bei uns in Northeim passieren. Ich nehme an, könnte es auch bei euch in Uslar passieren. Da wird jemand einfach übersehen. Nicht aus böser Absicht, natürlich nicht. Einfach nur aus Versehen. Die Situation hat ein Nachspiel. Unmut wird laut, Leute werden beschuldigt. Aus einer frohen und dankbaren Stimmung wird ein Krach, der die Freude über neue Jünger im Reich Gottes vertreibt. In der Apostelgeschichte wird ein Konflikt beschrieben, der in der ersten Gemeinde auftrat und weitreichende Konsequenzen hatte. Weil das Leitungsteam dieser Gemeinde nicht mehr alle Bedürfnisse der wachsenden Gemeinde im Blick haben konnte, wurden Freiwillige gesucht, gefunden und in Dienst eingesetzt, die zum Frieden zurückführten und die Gemeinde weiter wachsen ließen. Ich lese uns, ihr ahnt es wahrscheinlich, die alteingesessenen Baptisten, Apostelgeschichte 6 ab Vers 1. In diesen Tagen aber, als die Zahl der Jünger zunahm, erhob sich ein Murren unter den griechischen Juden in der Gemeinde gegen die Hebräischen, weil ihre Witwen übersehen wurden bei der täglichen Versorgung. Da riefen die 12 die Menge der Jünger zusammen und sprachen: Es ist nicht recht, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und zu Tische dienen. Darum, liebe Brüder, seht euch um nach 7 Männern in eurer Mitte, die einen guten Ruf haben und voll Geistes und Weisheit sind, die wollen wir bestellen zu diesem Dienst. Wir aber wollen ganz beim Gebet und beim Dienst des Wortes bleiben. Und die Rede gefiel der ganzen Menge gut. Und sie wählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, und Philippus und Prochorus und Nikanor und Timon und Parmenas und Nikolaus, den Proselyten aus Antiochia. Diese stellten sie vor die Apostel, die beteten und legten ihnen die Hände auf. Das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger wurde sehr groß in Jerusalem. Es wurden auch viele Priester dem Glauben gehorsam. Wenn wir an die erste Gemeinde denken, dann haben wir ganz oft ein verklärtes Bild vor Augen. Pfingsten mit Predigt, Bekehrung und Massentaufe, 3000. Oder die Episode mit Petrus und dem Hauptmann Cornelius, als das Evangelium die Grenze Israels überschritt. Und natürlich Paulus, der unermüdlich neue Gemeinden gründete. Das war eine Hochzeit der Kirchengeschichte. Aber es gab in dieser Hochzeit des Glaubens auch die Niederungen des Alltags. Äußerer Druck, innerer Zwiespalt, Egoismus, eine ganze Palette problematischer Erfahrungen. Dass Gemeinden Probleme haben, das ist absolut nicht neu und auch keine Erfindung der Baptisten. Das gab es schon vor 2000 Jahren. Ernste Probleme, wo es um das Zentrum des Glaubens ging, Status Confessionis heißt dafür der Fachbegriff. Also wenn es ums Eingemachte ging, müssen bekehrte Heiden sich beschneiden lassen? War so eine Frage, ne? Gut, dass Paulus das geregelt hat. Womöglich würden sich sonst deutsche Gerichte heute dazu äußern, weil es ja schlichtweg auch um Körperverletzung geht. Dann aber auch andere Probleme, die eher auf der organisatorischen Ebene anzusiedeln sind. Oder ist es vielleicht eher eine ganz menschliche, allzu menschliche Ebene? Solch eine Sache beschreibt Apostelgeschichte 6. Die Gemeinde in Jerusalem wächst. Wir würden so etwas Erweckung nennen, was die ersten Christen in Jerusalem erlebten. 3000 waren sie nach Pfingsten, auf 5000 wuchsen sie durch die Predigten von Petrus und Johannes. Sehr unterschiedliche Menschen finden zum Glauben an Jesus als den Messias, lassen sich taufen und gehören nun zur Gemeinde. Einfache Leute und Gelehrte werden gläubig, Zöllner und Pharisäer lassen sich taufen, Leute vom Rand der Gesellschaft und Priester aus der Mitte des Tempels kommen zur Gemeinde. Alteingesessene Jerusalemer, die Aramäisch sprechen, und Zugereiste, Juden, die in ihre alte Heimat zurückgekommen waren, aber kaum Hebräisch, sondern eigentlich nur noch Griechisch sprechen. Das waren die beiden großen Gruppen in der Gemeinde. Die Gemeinde Jesu Christi ist keine Spartengemeinde. Jeder ist willkommen, egal was für eine Kultur er mitbringt, egal wie sein ganz persönlicher gesellschaftlicher Hintergrund aussieht. Eine wachsende Gemeinde kann man ja nicht machen. Gott schenkt es, wenn Gemeinden wachsen. Aber Gott tut es nicht ohne uns. Die Gemeinden müssen es wollen, müssen dafür offen sein. Das ist eine Grundregel im Glauben. Gott handelt nicht ohne uns. Eine gute Predigt, ein guter Gottesdienst, ein guter Musikgruppenbeitrag, ein gutes Bibelgespräch haben letzten Endes nicht wir in der Hand, sondern Gott. Aber Gott handelt durch uns. Wir planen, wir beten, wir bereiten vor, aber darin segnet Gott. Gottes Geist lässt die Gemeinde in Jerusalem wachsen. Und er tut es durch die Predigten, die offenen Häuser und die Liebe der Christen in Jerusalem. Die Grundstruktur der Gemeindearbeit damals sah anders aus als bei uns heute. Die Gottesdienste wurden abends gefeiert. Der Sonntag war der erste Arbeitstag der Woche. Sie trafen sich in Privathäusern. Die ganze Gemeinde konnte eigentlich fast nie zusammenkommen. Aber nie fehlte das Herrenmahl bei ihnen. Und immer hat man dabei richtig gegessen, Zeit zum Reden gehabt, sich ausgetauscht, Zeugnisse gehört, sich über Glaubensfragen ausgetauscht oder persönliche Fragen geklärt, Gott gelobt und füreinander gebetet. Darüber hinaus gab es jede Woche öffentliche Veranstaltungen im Tempel, wo sich immer viele Menschen aufhielten. Die öffentlichen Predigten und das Leben der Gemeinde in diesen kleinen Zellen, das waren die Attraktion, die Anziehungskraft der Gemeinde in Jerusalem. Nach dem Neuen Testament ist Gemeinde nicht für sich und nicht in erster Linie zur Betreuung ihrer Mitglieder da. Natürlich gehört das dazu. Dafür ist unser Text ja ein gutes Beispiel. Er macht nämlich deutlich, dass die Versorgung Bedürftiger eines der Grundanliegen der Gemeinde ist. Sie orientiert sich dabei an ihrem Herrn, der natürlich die geistlichen Bedürfnisse seiner Zuhörer vor Augen hatte. Dazu hat er sich aber in vielfacher Weise auch um die körperlichen Bedürfnisse gekümmert, Kranke geheilt, Ängste genommen, Menschen mit Grundnahrungsmitteln versorgt. Gemeinde, die ihrem Herrn nachfolgt, wird immer auch diakonische Gemeinde sein. Sie wird an der Seite derer stehen, die in irgendeiner Form bedürftig sind. Bonhoeffer hat es so ausgedrückt: Gemeinde Jesu Christi, die nicht für andere da ist, ist nicht Gemeinde Jesu Christi. Und sie wird Gemeinde sein, die ihren zweiten Grundauftrag lebt, nämlich die befreiende Botschaft von der Erlösung durch Jesus Christus in die Welt zu tragen. Beides, Diakonie und Mission, geschieht nicht einfach so. Für beides braucht Gemeinde ein Konzept. Sie muss wissen, warum sie was tut. Beten ist gut, ja, auf jeden Fall. Aber beten alleine reicht nicht aus. Ohne Konzept sind wir wie ein Segelboot, das ziellos hin und her getrieben wird und jeden Hafen ansteuert, der sich gerade anbietet. Ausgerechnet beim Herrenmahl, beim Mahl der Einheit, da kommt es zum Streit zwischen den Christen. Die Versorgung der Armen war mit dem Abendmahl verbunden, mit Leib und Seele, könnte man diese Aktion nennen. Jeden Sonntag kamen Arme und bekamen Lebensmittel geschenkt, um durch die nächste Woche zu kommen. Auch das war sicher eine Attraktion für die Menschen damals, ein Zeichen der Liebe. Damals waren es besonders die Witwen, die auch die finanzielle Unterstützung, Geld, Nahrung und Kleidung von der Gemeinde brauchten. Es gab ja keine Rentenkasse und nicht immer waren betuchte Verwandte vor Ort. Die jüdischen Synagogen kümmerten sich vorbildlich um die Witwen und auch um zugereiste Fremde. Dass man Armen helfen muss, war fester Bestandteil ihres jüdischen Glaubens. Aber eine Witwe, die inzwischen an Jesus glaubte, die fiel heraus aus diesem sozialen Netz der Synagogen. Sie konnte ja wohl schlecht mit den Christen beten und dann zur Synagoge gehen und sich dort nach Brot anstellen. Und jetzt bei dieser schnell wachsenden Gemeinde, mitten in dieser geistlichen Erweckungszeit, kam es zu ernsthaften Versorgungslücken bei der Witwenversorgung. Die griechisch sprechenden Witwen wurden vernachlässigt. Das war kein böser Wille und das hat auch nichts mit Fremdenfeindlichkeit in der Gemeinde zu tun. Das war schlichtweg schlechte Organisation, Missmanagement, Unachtsamkeit. Vielleicht hatten die aramäischen Witwen, die aus der Gegend kamen, einfach mehr Kontakte und wurden darum auch besser versorgt. Und jetzt murrte der ganze griechisch sprechende Teil der Zugereisten gegen den aramäischen Gemeindeteil. Und der Konflikt beginnt zu eskalieren. Da haben die Apostel etwas nicht geschafft in dieser Situation. Die Gemeinde wuchs und veränderte sich und sie hätten schon früher sehen müssen, dass sie dann auch die Strukturen ändern müssen. Sie haben zu spät gesehen, dass sich die Liebesdienste der Gemeinde bei einem so schnellen Wachstum nicht mehr von selbst organisieren. Sie haben ihre Hirtenpflicht, nämlich für das Ganze der Gemeinde zu sorgen, nicht genügend wahrgenommen. Andere waren es, die auf die schwierige Situation einiger Gemeindemitglieder aufmerksam gemacht haben. Es ist gut, wenn die Leitung einer Gemeinde Unterstützung erfährt durch andere, denen ein Mangel auffällt. Wie schnell wird man nämlich betriebsblind, sieht einfach nicht mehr, was anderen deutlich vor Augen steht. Natürlich darf eine Gemeindeleitung nicht immer nur dem jetzigen Bedarf hinterherlaufen. Sie muss schon überlegen, auf was die Gemeinde zugeht, was morgen nötig ist. Die Apostel haben den richtigen Zeitpunkt hierfür verpasst. Jetzt holt sie das Leben ein. Aber jetzt denken sie vor. Sie beraten zuerst unter sich, sie erkennen den Handlungsbedarf und machen einen Vorschlag. Sie entscheiden nicht alleine. Sie berufen eine Mitgliederversammlung ein, würden wir heute sagen. Man kann nicht über die Köpfe derer wegentscheiden, um die es geht. Alle, die es betrifft, sollen mitreden, den Lösungsvorschlag prüfen, offen reden und entscheiden, wer was wie macht. Was übrigens bei diesem Text auffällt, fällt mir gerade ein. Am Anfang heißt es, dass die Griechen murren. Also die sind schon sauer und machen das so. Aber als der Vorschlag der Apostel kommt, wird nicht mehr von Murren gesprochen, sondern da ist es eine ruhige Aussprache, so wie es unter Christen möglich sein sollte. Diese kommunikative Gemeindestruktur kann man an vielen Stellen im Neuen Testament beobachten. Es wird geredet und diskutiert. In der Gemeinde wird nicht von oben befohlen. Die Gemeinde wird als eine Größe des Heiligen Geistes ernst genommen. Gott spricht durch die versammelte Gemeinde. Das funktioniert allerdings nur, wenn die versammelte Gemeinde sich nicht als oberster Kritiker und Beurteiler der Leitung versteht, sondern als Mitgestalter. Wenn die versammelte Gemeinde sich nicht als Wutbürger aufspielt. Die versammelte Gemeinde ist eine Größe des Heiligen Geistes. Darum ist es schade, wenn zu unseren Mitgliederversammlungen oder Gemeindestunden nur relativ wenig Mitglieder kommen. Dadurch wird der Gemeinde etwas von ihrem Geist und ihrer gestalterischen Kraft genommen. Es wird der Gemeinde etwas von dem geistlichen Prozess genommen, der im Miteinander möglich ist und um den wir beten und ringen. Die Apostel selbst können sich nicht um die griechischen Witwen kümmern. Nicht, weil sie sich dafür zu schade sind. Wenn Not am Mann ist, wäscht Petrus das Geschirr ab, Johannes stellt die Stühle und Jakobus verteilt die Liederbücher. Aber ihr eigentlicher, oder bedient den Beamer, ne? Wie auch immer. Aber ihr eigentlicher Auftrag würde liegen bleiben, wenn sie als Lehrer und Leiter in jede Lücke springen würden. Wer nicht weiß, was seine Aufgabe ist und sich zur Not auch darauf beschränkt, ist überall und eben nirgends zu finden. Gemeindeleitung muss nicht alles selber tun, sondern dafür sorgen, dass alles Notwendige getan wird. Gute Leiter müssen nicht alles selbst entscheiden und genau das tun die Apostel jetzt. Sie sorgen dafür, dass das Nötige getan und entschieden wird. Es muss Verantwortung delegiert werden. Es müssen Leute gefunden werden, die die Sache eigenverantwortlich in die Hand nehmen. Sonst kommt es nicht zu einer echten Entlastung der Apostel und sie kommen nicht zu ihren eigentlichen Aufgaben, zu lehren und zu predigen. Die Apostel geben nicht nur Aufgaben ab, sie geben Verantwortung ab. Und das in einer Kernfrage der Gemeinde, nämlich wie sie ihre Liebe lebt. Sie vertrauen. Sie schenken anderen Mitarbeitern Vertrauen und geben alle Kompetenzen ab. Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser, haben sie gesagt. Ob die Witwen gut versorgt werden, das kann man nicht dem Zufall überlassen. Das braucht eine Struktur. Solche immer wiederkehrenden Belange der Gemeindearbeit kann man nicht ständig mal kurz nach dem Gottesdienst regeln. Eine neue Ordnung muss her, die allen hilft, die die Arbeit erleichtert und die gewollten Ziele regelmäßig, andauernd und zuverlässig erreicht. Das darf nicht zufällig einmal gut gehen und einen anderen Sonntag wieder schlechter, dass die Armen versorgt werden. Gute Strukturen sind nötig und sie müssen immer wieder überprüft werden, denn es geht nicht darum, dass Gemeinde immer weiter das tut, was schon immer getan wurde. Wenn sich die Situationen verändern und Situationen verändern sich ständig, dann muss sich auch die Reaktion darauf verändern. Ich möchte noch eine kleine Geschichte dazu erzählen. Es war einmal ein Mönch. Dieser Mönch leitete ein Kloster. Er betete viel und er hatte eine Katze. Und weil ihn seine Katze immer beim Beten störte, band er sie immer draußen an einen Baum an, wenn er drinnen betete. Als der Mönch gestorben war, kam ein neuer Mönch zur Leitung des Klosters und die Leute sagten ihm, dass er immer, wenn er drinnen betete, draußen die Katze anbinden musste. Irgendwann starb die Katze. Da kauften die Leute eine neue Katze, damit immer, wenn der Mönch drin betete, draußen eine Katze angebunden werden kann. Und so geht das bis heute. Keiner weiß mehr warum, aber immer, wenn im Betsaal ein Mönch betet, wird draußen eine Katze angebunden. So ist das mit manchen Strukturen auch in unseren Gemeinden. Die haben einmal wirklich Sinn gehabt, da gab es sogar eine geistliche Begründung. Aber irgendwann macht man einfach immer weiter Und keiner fragt mehr, ob diese Strukturen den Zielen der Gemeinden überhaupt noch dienen. Die Apostel wissen um ihren Auftrag, den sie nicht lassen dürfen. Sie müssen lehren und predigen. Dazu sind sie berufen worden. Gottes Liebe in der Gemeinde zu leben, die Witwen zu versorgen, das ist ein genauso wichtiges Ziel. Aber die Apostel dürfen es dennoch nicht machen. Darum müssen neue Strukturen gefunden werden. Die 12 schlagen vor, die Verantwortung an ein neu zu bildendes Gremium zu delegieren. Als die Apostel der Mitgliederversammlung ihren Vorschlag unterbreiten, passiert etwas Wichtiges. Er wird angenommen. Ihre Rede gefiel der Gemeinde gut, schreibt Lukas. Das ist kein Luxus, das ist die Bedingung. Die Gemeinde entscheidet. Sie ist überzeugt worden. Geistliche Leitung überzeugt und arbeitet nicht mit Macht. Und dann sagen die Apostel, nun sieht euch um nach 7 Personen, die diesen Dienst tun sollen, und dann wollen wir sie einsegnen und für ihren Dienst beten. Die Gemeinde beruft ihre Mitarbeiter für die Diakonie. Sie werden auch leiten und predigen, wie Lukas später in der Apostelgeschichte von Stephanus und Philippus berichtet. Ihr Hauptauftrag ist aber die Diakonie. Dazu hat die Gemeinde sie ausgewählt, wahrscheinlich in einem Beratungs- und Gesprächsprozess mit irgendwelchen auswärtigen Coaches, die vom Bund geschickt wurden. Gott redet durch Menschen, die ihre Eindrücke und Einschätzungen wiedergeben und andere, die diese prüfen und ihre Sichtweisen mit ins Gespräch geben. Innere Berufungen von Menschen wachsen, wenn man mit ihnen redet, wenn man ihnen sagt, wo man Gaben und Fähigkeiten erkennt. Und auch äußere Berufungen wachsen in diesen geistlichen Prozessen, wo Menschen über Kandidaten reden und sich einig werden. Der ist es. Oder der, die ist es. Wo innere und äußere Berufung zusammenfallen, da geschieht Berufung. In diesem Fall in ein Team von Kümmerern. Das ist immer so im Neuen Testament. In der Welt wird immer wieder nach dem einen starken Leiter gerufen. In der Gemeinde im Neuen Testament sind es immer Gruppen. Egal, ob sie Apostel, Bischöfe, Älteste, Diakone oder Hirten heißen, es sind immer Gruppen. Und hier gibt es nicht einen Chef unter den 7 Leitern, die da gewählt wurden. Ein Team soll es sein. Und jeder soll einen guten Ruf haben, voll des Heiligen Geistes sein und Weisheit für die ihm anvertrauten Aufgaben. Und das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger wurde sehr groß. Beendet Lukas seinen Bericht über den ersten großen Konflikt in der Christenheit. Die Gemeinde wächst wieder. Das kann nur Gott schenken. Das kann man nicht machen, aber Gott macht es nicht ohne uns und schon gar nicht gegen uns. Es ist wichtig, es passiert in der Zwischenzeit, damit die Gemeinde wieder wachsen kann. Die Apostel haben ihre Leitungsverantwortung wahrgenommen. Die Gemeinde hat entschieden und neue Mitarbeiter berufen. Die Struktur ist verändert worden. Auch wir wollen beten, dass Gott uns ein neues Herz für Menschen schenkt. Ich wünsche euch auch, dass ihr schauen könnt, wo vielleicht Katzen loszuschneiden sind und neue Schwerpunkte zu setzen sind. Ich wünsche euch, dass ihr an dem Konzept der Wirkung nach außen arbeiten könnt und dass Menschen zu euch kommen. Wenn Gott es will, dass er euch schenkt, dass ihr eine wachsende und lebendige Gemeinde seid. Amen.